danke euch beiden für die tolle Einleitung heute und habt ihr wirklich super gemacht. Ich freue mich auch wieder heute hier sein zu dürfen, nach langer Zeit mal wieder. Und darf heute, weil anfangs war das so geplant als Art Jugendgottesdienst, aber es war so, als hat sich dann geändert in wirklich was Generationsübergreifendes. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute das abgedroschenste Thema für einen Jugendgottesdienst, den man sich vorstellen kann. Nämlich, was ist Gottes Plan für dein Leben? Weil die Jessie kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, ja, also sie war so vielen Jugendfreizeiten in ihrem Leben und Veranstaltungen und immer wieder kam dieses eine leidige Thema, Gottes Plan für dein Leben. Was ist Gottes Plan für dein Leben? Und sie kann es jetzt endgültig nicht mehr hören. Und ich dachte mir, ja, dann machen wir das doch. Und geben dem Ganzen so ein bisschen so einen anderen Spin, weil das ist ja eigentlich ein wichtiges Thema und ich glaube für Leute, die so von 16 bis wahrscheinlich Open End sind, weil das Kind vor ist, ist es dir wahrscheinlich herzlich egal, aber sobald du irgendwann anfangen musst, selber die Richtung für dein Leben zu finden, ist es was, was dich umtreibt und ich glaube, das ist nicht beschränkt auf die Generation so 16 bis 22 oder sowas, sondern je älter man wird, desto mehr Fragen hat man, glaube ich, auch oft. Und ich glaube, oft hat man es auch dann, dass man sich immer noch fragt, was will Gott eigentlich von mir? Und ganz oft hört man ja dann, ja, Gott hat wundervolle Gedanken über dein Leben. Und ja, Gott hat einen wundervollen Plan und er möchte, dass es dir gut geht, dass du glücklich wirst. Und das stimmt bei einem gewissen Aspekt, aber ich glaube, das ist wie vieles im Leben. Wir Menschen, wir wollen genau das hören, was wir hören wollen. Also wie wenn du zu deinem Kind sagst, ja, wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann gehen wir Eis essen. Kommt das Kind, halbe Stunde später, sieht immer noch total chaotisch aus und sagt, so, jetzt gehen wir Eis essen. Ja, warum gehen wir Eis essen? Ja, weil du versprochen hast, wir gehen Eis essen. Und du aber gesagt hast, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann gehen wir Eis essen. Und ich glaube, wie oft hören wir Menschen, Gott meint es gut mit uns und denken dann, er meint es so, wie es wir gut meinen würden mit uns. Also wir legen die Füße hoch, wir gönnen uns eine Packung Eis vom Fernseher und lassen alles gut sein, lassen es uns gut gehen. Und dann trifft uns das Leben und dann schauen wir blöd. Und müssen trotzdem irgendwie daran festhalten, dass Gott es gut mit uns meint. Und Gott meint es wirklich gut mit uns. Und da möchte ich heute mit euch darauf eingehen, dass Gottes Zusagen wirklich, wirklich hoffnungsvoll für uns sind. Aber vorher auch noch eine kleine Warnung geben, weil nämlich diese Zusagen, die Party für die diese Zusagen treffen, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Diese Zusagen gelten Gottes Kindern. Und diese geschlossene Gesellschaft hat zwar eine riesig weit sperrangelweite Tür mit freiem Eintritt und die Tickets, die sind schon mit dem Blut Jesu bezahlt worden, aber du musst trotzdem rein. Und wenn du den Herrn noch nicht kennst als deinen Herrn und Erlöser, dann bitte geh heute nicht heim und denk dir, ja, Gott meint's gut mit mir. Und wenn es mir schlecht geht, dann meint das trotzdem gut mit mir. Da würde ich mich nicht so drauf versteifen. Wenn du Jesus nicht als deinen Herrn hast, dann kann es sein, dass das gerade Gottes Gericht in deinem Leben ist. Das, wie es in Römer heißt, denn der Zorn Gottes wird geoffenbart, nicht wird geoffenbart werden irgendwann mal, sondern wird jetzt geoffenbart über alle Ungerechtigkeit und alle Schlechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Wenn du dir also sicher sein willst, dass wenn dir was Schlimmes im Leben passiert und du trotzdem auf Gottes Zusagen vertrauen möchtest, dann sei sicher, dass du an Jesus glaubst und dass er deine Sünden getragen hat. Und gleichzeitig möchte ich jetzt aber auch nicht sagen, dass jeder, der Jesus noch nicht kennt, dass dem nichts Gutes im Leben passieren kann. Weil keiner von uns weiß, was morgen ist und keiner von uns weiß, wem morgen der Heilige Geist das Herz aufmacht und der Jesus kennenlernt. Und ich glaube, hier sitzen viele, die gemerkt haben in ihrem Leben, wenn sie zurückschauen, dass auch in der Zeit, wo sie Jesus noch nicht gekannt haben, Gott sie bewahrt hat, wie wir heute gesungen haben, du warst schon immer gut zu mir, schon immer sie bewahrt hat. Und für so einen Fall darf ich jetzt einen Ehrengast nach vorne bitten für ein kurzes Zeugnis. Das ist die Gisela.
Also guten Morgen, liebe Geschwister. Entschuldigt, wenn meine Stimme vielleicht ausfällt, die Pollen befallen mich gerade. Also vor ein paar Wochen hat der Christoph gesagt, es gibt 10.000 Gründe, um den Herrn zu danken und an seiner Liebe festzuhalten. Ich habe in meinem Leben oft diese Bewahrung und diesen Schutz kennengelernt, ohne dass ich es eigentlich vorher wusste. Ich war die jüngste von 8 Kindern und ich wusste, meine Mama, die betet für mich. Ich hatte da ein bisschen Freiheit, weil meine Eltern schon älter waren. Und so war ich in meinem Leben auch manchmal sehr leichtfertig, aber es ging immer gut. Mit 17 ging ich als einfaches, ganz naives Mädel nach München-Schwabing, so voll in die Nacht hinein. Und hatte meine Erfahrungen, aber ich erlebte immer wieder, dass fremde Menschen auf mich aufgepasst haben, die gar nicht das Recht dazu gehabt haben, aber ich konnte einfach keinen Unsinn anstellen, also schlimmen Unsinn. Also ich hätte leicht auf die schiefe Bahn kommen können. Von der Hochries aus, da ging ich auf die Hochries hoch als Bedienung für 8 Monate, oben auf dem Gipfelhaus. Und da lernte ich auch meinen Mann kennen, den ich später heiratete und wir 2 Kinder bekamen. Doch unsere Ehe, die hielt leider nicht lange. Meine Kinder waren damals 4 und 2 Jahre alt und ich lebte bei meinen Schwiegereltern. Mein Mann hatte Hausverbot. Aber nach 3 Jahren war es wirklich dann manchmal sehr chaotisch und ich beschloss, mich nach einer Wohnung umzusehen. Und ich ging ins Wohnungsamt, um nachzufragen, wie das funktionieren würde, weil so viel Geld hatte ich ja nicht. Im Amtsgebäude traf ich meine Betreuerin vom Jugendamt und sie wusste mein Dilemma und sie sagte, ihre Schwester zieht nächste Woche in der Eisinger Wies aus und sie hat keine Nachmieterin, es ist eine 2,5-Zimmer-Wohnung und wir gehen jetzt zu diesem Wohnungsbeamten und wir schauen, was wir machen können. Ich erzählte diesem Herrn dann, was in meinem Leben so ist und er sagte mir sofort die Kaution und Mietzuschuss zu. Nachmittags rief ich dann bei dieser Hausverwaltung an und fragte nach und sie sagten mir, sie suchten eigentlich jemand, der die Hausreinigung übernahm für die ganze Partei und sowas suchte ich ja und bekam sofort die Zusage, also innerhalb von 3 Wochen habe ich eine Wohnung gehabt und Arbeit. Ja, so ging das eigentlich 5 Jahre, dann wurde ich aber wegen eigener Bedarf gekündigt. Doch eines Tages rief mich eine Mutter von einer Schulfreundin meiner Tochter an und sagte, neben ihr wird eine 4-Zimmer-Wohnung frei. Der Vermieter hat sie angerufen, ob sie jemand wüsste. Ich sagte ja, aber ich glaube nicht, dass ich das bezahlen könnte. Aber innerhalb von einer Stunde rief mich dieser Vermieter an und fragt, ob ich seine Wohnung haben möchte. Und wir trafen uns dann, ja, und ich bekam einfach die Wohnung. Super, ohne irgendwelches Zutun. Und da zog ich dann am 1. September 90 ein und war ganz happy. Es ist einfach eine tolle Gegend, Freiheit, eigentlich sowas, was ich gar nicht mir je im Leben geträumt habe. Und im Januar dann, ich arbeitete sehr viel, ging ich mit meinem Sohn am Happinger See Schlittschuh laufen, war aber total müde, weil ich habe vormittags schon gearbeitet und hätte eigentlich abends auch wieder arbeiten müssen, und stolperte über meine Füße und brach mir meinen Fuß. So lag ich im Bett an einem Samstagnachmittag und las die Stellenanzeigen und dachte, es könnte mich doch jemand anrufen, der mir eine richtige Arbeit anbietet. Ja, weil alle sagen sie immer, oh, arbeiten kann sie. Und um 16 Uhr nachmittags rief mich dann die Frau Bauer von der Bäckerei Bauer an. Ich kannte sie schon von früher Und sie sagte, sie macht in der Eisinger Wies eine neue Filiale auf und sie suchen eine Filialleiterin. Boah, habe gesagt, ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Und ja, aber sie sagte, ja, das geht schon. Aber ich erzählte ihr dann, dass ich einen gebrochenen Haxen habe. Und sie sagt, ah, das macht nichts, das ist erst am 1. April. Bis dorthin war mein Fuß wieder geheilt. So hatte ich also ab 1. April meine Arbeit, so eine, wie ich immer gewünscht habe und die ich 30 Jahre verrichtete, bis zu meiner Rente. Und das war einfach meine Versorgung, also die ganze Zeit. Und ich war einfach sehr dankbar. Und ja, also ich bekam die Arbeit als Filialleiterin und auch gleich am Anfang bekam ich sofort eine Erhöhung, weil das gerade tariflich festgelegt war, also ohne mein Zutun. Also es war für mich einfach sehr wichtig für meine Selbstständigkeit. Nach 5 Jahren danach lernte ich erst Jesus kennen und da merkte ich, dass es nicht die Gebete meiner Mama waren, sondern dass Jesus mich immer bewahrt hat in meinem ganzen Leben. Und jetzt nach 17 Jahren sollte dieses Haus auf einmal verkauft werden. Der Makler wollte mich unbedingt draußen haben und er war sehr eklig zu mir. Also er hat mir ziemlich eingeheizt und setzte mich unter Druck, ich soll ausziehen. Ich schrie wirklich zu Gott, du hast mir die Wohnung geschenkt und jetzt wollen sie mich auf die Straße setzen. Also das geht doch überhaupt nicht. Und ich war auch damals gerade verletzt, also ich konnte auch nichts tun. Also ich war schon in einer schlimmen Situation. Aber dann noch 2 Wochen, da klingelte es an der Türe und meine Nachbarin stand davor und sagt, sie kauft das Haus. Ja. Und sie hat es auch dann wirklich gekauft und ich bin jetzt auch 30 Jahre in dieser Wohnung. Und ja, es geht mir eigentlich sehr gut. Ja. Meine Kinder haben mich in ihrer Teenagerzeit, die haben mir ziemlich eingeheizt, aber dadurch habe ich beten gelernt und habe eigentlich immer am Herrn festgehangen, weil ich ja auch dann die Bewahrung also wirklich gespürt habe, also wir alle. Ja. Und ja, also ich bin dem Herrn einfach sehr dankbar. Und es sind noch einige Dinge erfahren, krasse Dinge habe ich noch erlebt, wo ich heute immer wieder dem Herrn wirklich fast täglich danke, weil man darf es einfach nicht vergessen, es gibt zigtausend Gründe, wenn jeder überlegt, täglich dem Herrn zu danken. Und was ich eigentlich sagen will, vergiss nie, was er dir Gutes getan hat in deinem Leben. Amen. Amen.
Halleluja, da möchte man einfach sagen, danke Jesus, dass er seine Kinder so durchträgt. Und jetzt darf ich mit euch heute Morgen einen Text anschauen aus einem Buch, wo vielleicht der eine oder andere erstmal blättern muss, um es zu finden. Wir schauen uns heute die Klagelieder an. Und das ist ein kleines Buch im Alten Testament. Die Juden haben das sozusagen als Anhang an das Buch Jeremia, hat nur 6 Kapitel und ist nach dem System eines hebräischen Totenklagelieds aufgebaut und ist eigentlich sehr anspruchsvolle hebräische Poesie. Und direkt in der Mitte findet sich der Text, den wir heute anschauen werden, also Klagelieder 3, die Verse 25 bis 28 und dann zum Schluss noch 30 bis 33. Und Jeremia, dem wird traditionell die Autorenschaft zugeschrieben, also das Buch selber sagt nichts, wer es geschrieben hat. Aber es war jemand, der die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier hautnah miterlebt hat. Als Gott die Babylonier als Gericht sendet auf das ungehorsame Volk Israel und Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wird. Und in diesen Ruinen schreibt jetzt der Dichter dieses Klagelied. Und in Vers 25, Kapitel 3, lesen wir, der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Und auf Vers 27, es ist gut für einen Mann oder für einen Menschen, das Joch zu tragen in seiner Jugend, möchte ich heute ein bisschen genauer eingehen. Und dafür möchte ich erstmal erklären, was ist eigentlich ein Joch? Also vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, der schon mal gesehen hat, wie man früher Landwirtschaft betrieben hat. Also man hatte Ochsen oder Pferde und hat denen so ein großes Halsgeschirr umgelegt, so um den Hals. Und die mussten da erstmal so den Nacken beugen und dann hat man es draufgelegt und dann haben die den Pflug oder den Karren oder was auch immer sie gezogen haben, bewegt. Und das war harte Arbeit. Und wenn du dir dann vorstellst, als Mensch, du trägst dieses schwere Joch, ist ja eigentlich auch eine Redensart im Deutschen, dann merkst du, das ist keine angenehme Arbeit. Du arbeitest wirklich gegen Widerstand, selbst wenn du was Leichtes ziehen würdest. Und es heißt, es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Und eigentlich hätte ich an der Stelle jetzt so ein paar Beispiele aus meinem eigenen wohlstandsgeprägten Leben gehabt und schäme mich aber fast, das jetzt irgendwie hier zum Besten zu geben, weil ich weiß, heute sitzen Leute da, die nicht das im übertragenen Sinn erlebt haben wie Jeremia, sondern wirklich im Wortwörtlichen, deren eigene Heimat von fremden Armeen verwüstet worden ist und die wirklich gelernt haben, was es heißt, dass man dieses Leid jetzt zu tragen hat, die in diesem Ganzen sich vielleicht gefragt haben, wo ist Gott bei dem? Und von dem her möchte ich jetzt heute nicht so sehr darauf eingehen, was bei mir irgendwie war, weil es wäre nur so, buhu, in meiner Ausbildung war der Chef böse zu mir, weil ich es verdient habe eigentlich, sondern, danke, wenigstens einer lacht. Okay, also wenn ihr es hören wollt, weil, sagen wir es so, ich bin letzte Woche spazieren gegangen und wir wohnen jetzt wieder in der Gemeinde, also in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und bin so spazieren gegangen bei so einem Fleckchen, den ich gar nicht so kannte. Aber es sieht relativ ähnlich aus wie das, womit ich aufgewachsen bin. Meine Häuser und Autos und Friede und Natur. Und das Ding für mich ist, dass das völlig normal ist. Ich habe es seit meiner Kindheit nicht anders gekannt. Dass ich mich umschaue und ich sehe perfekt geteerte Straßen und ich sehe Autos, die nicht älter als 4, 5 Jahre sind. Und ich sehe, dass jede Familie, die ich kenne, ein eigenes Haus hat. Und Friede und der Kühlschrank immer voll ist. Und man wächst auf und man denkt, ja, das ist völlig normal. Das ist so das Amen in der Kirche, das erwartet man eigentlich. Und eigentlich ist es so, dass hinter jedem einzelnen dieser Häuser und dieser Autos ganz viel Opfer, Blut, Schweiß und Tränen gesteckt haben. Dass Leute wirklich viel getan haben und gearbeitet haben dafür und auch gelitten und Opfer gebracht haben für ihre Familien. Und man selber merkt es gar nicht, sondern man denkt, ja, das ist halt so normal. Und ein Joch sozusagen in meiner Jugend, das hatte ich nie. Sondern ich dachte, ja, einfach die Tatsache, dass ich existiere, gibt mir das Recht, dass ich Sachen fordere. Und dementsprechend geht man in die Welt. Und in der Schule funktioniert das noch so ein bisschen. Weil die Schule, das ist wie so ein Förderband. So, du wirst von der einen Klasse in die andere geschubst und wenn du dich halbwegs nicht ganz so blöd anstellst, dann kommst du auch irgendwie durch. Und wenn es dich dann doch irgendwann mal so zum dreiviertelten Ende hin auf die Schnauze haut, dann fällst du halt nicht ganz auf den Boden, sondern du fällst halt vom Gymnasium in die Realschule oder sowas. Und dann mogelst du dich durch die Realschule und kannst auf die Voss und trotzdem dein Abi machen und das geht schon irgendwie so. Und dann denkst du dir, ja, das passt ja schon, es ist so alles vorbestimmt in deinem Leben und du machst es halt irgendwie so. Und dann stehst du das erste Mal auf eigenen Beinen und es haut dich so richtig, richtig auf die Nase. Einfach, weil du das erste Mal mit der Realität konfrontiert wirst, weil du dieses Joch nicht gekannt hast, weil du nicht wusstest, was es heißt, zu leiden mal und dann leidest du ganz besonders. Und ich glaube, entweder leidest du durch das Joch in deiner Kindheit, weil du Herausforderungen gekannt hast, oder du leidest später so, weil du mit der Realität konfrontiert wirst, oder Du hast den Segen von Anfang an mit Gottes Geboten aufzuwachsen, mit diesem leichten Joch, mit Jesus, dass du mit Jesus kennst. Und sein Joch, sagt er, ist leicht. Die Gnade, die er uns schenkt, dann ist auch der Gehorsam ihm gegenüber eine Freude und kein ich muss das machen. Und dann muss man eben, wenn man so ein störrischer Ochse sein muss, wie es ich war, mal das ein oder andere eben ein sehr schweres Joch ziehen. Und irgendwann denkst du dir so, das macht gar keinen Spaß. Und um dich herum sagen die Leute in den Jugendveranstaltungen, ja, hast du schon deine Bestimmung gefunden? Was möchte Gott mit dir? Und du denkst dir, ich gehe jeden Morgen in meine Arbeit und kriege meine 400 Euro Azubi-Gehalt. Arbeit macht keinen Spaß, ich kriege immer Ärger. Ja, was ist denn jetzt eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Und du bist missmutig und denkst dir, ja, das ist irgendwie blöd. Und dann sagt mein Vater zu mir so, ja, steht in deinem Buch, also hat die Bibel gemeint, nicht irgendwie drin, was du irgendwie machen sollst oder so. Und ich dachte mir dann so, ja, das wäre schon nice, wie wenn ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da gibt, so die Brigitte oder sowas, dass man hier so diese Persönlichkeitstest nimmt und schaut dann so, irgendwie hinten in der Bibel steht, füll diesen Test aus und du weißt, wie du dem Herrn am besten dienst. Und dann machst du das so und dann steht da, ja, du wirst Pastor oder du wirst Wagenlenker oder du wirst Zeltbauer und denkst dir, okay, die Berufe, die sind ja schon furchtbar veraltet, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Von dem her ist es, glaube ich, ganz gut, dass es nicht drin ist. Aber ich dachte mir, ja, schaue ich in die Bibel und was sagt die Bibel? Egal, was deine Hand findet, tu es mit all deiner Macht. Und ich dachte mir, ja, blöd. So, ich soll jetzt mit all meiner Macht jeden Tag Visitenkarten in ein System eintragen. So, das war meine Azubi-Aufgabe damals. So, das soll ich jetzt mit all meiner Macht machen, 8 Stunden am Tag. Und die Antwort ist ja, aber das war halt nicht das, was ich hören wollte. Und ich durfte dann erst später verstehen, die Tatsache manchmal, dass Gott dir noch nicht zeigt, was deine Bestimmung ist, kommt daher, dass du noch absolut nicht bereit bist dafür. Dass deine Bestimmung im Moment gerade das ist, wo du drin steckst. Und der Wille Gottes ist, dass du das gerade mit all deiner Macht machst. Weil der Wille Gottes ist eigentlich für uns Menschen was ziemlich Komplexes, weil wir das manchmal gar nicht so fassen können. Weil der Wille Gottes ist in Gott selber, der widerspricht sich nicht. Der steht nicht gegenüber. Also die stehen sich nicht so, da gibt es keine Reibereien dazwischen. Aber trotzdem ist es für uns Menschen manchmal schwierig zu verstehen. Weil die Bibel sagt dann sogar Sachen wie, wenn ein Unheil in der Stadt geschieht, bin es nicht ich, der Herr, der es gewirkt hat. Und du weißt aber, Gott möchte uns alles zum Guten wenden. Und du versuchst irgendwie zu verstehen, wie das irgendwie so zusammenpassen kann. Und wie kann Gott einen guten Plan für mein Leben haben, wenn es mir selber aber gerade nicht so toll geht, also wenn ich das nicht so prickelnd finde. Und der erste Thessalonicher, da schreibt Paulus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gottes Wille für unser Leben ist es also, dass wir heilig leben. Und wie er das macht, ist oft unterschiedlich, aber oft ziemlich ähnlich. Und ich glaube, so ein paar Theologen haben eine ganz hilfreiche Unterscheidung im Willen Gottes getroffen, ohne dass sich der in Wirklichkeit widerspricht, aber nur so, wie es wir wahrnehmen. Das ist einmal der geheime Wille Gottes, also das, was mit der Welt passiert. Also ein Teil des geheimen Willen Gottes ist es, wann kommt Jesus wieder? Welches Wetter wird es morgen geben oder sowas? Das ist jetzt nichts, was wir wissen und das ist auch nichts, wo wir gerichtet werden dafür. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, sozusagen, wo ich irgendwie, also heute bin ich nicht dafür verantwortlich, wo ich in 3 Jahren leben und arbeiten werde. Gott weiß es, aber ich muss es nicht wissen. Ich muss eins wissen und das ist der sogenannte offenbarte Wille Gottes. Der geoffenbarte Wille Gottes, damit ist einfach gemeint, alle Dinge, wo Gott sagt, du sollst oder du sollst nicht, weil daran werde ich gerichtet werden. Gott wird mich nicht dafür richten, wie ich mich gegenüber seinem geheimen Willen verhalten habe, sondern wenn er mir sagt, du sollst umkehren und an Jesus Christus glauben. Und wie oder wann, das ist ihm überlassen, aber ich habe dann Rechenschaft mal abzugeben für jedes nutzlose Wort, das ich gesprochen habe. weil er das gesagt hat. Oder ich habe eben mich dafür zu rechtfertigen, wie ich meine Mitmenschen gegenüber mich verhalten habe, wie ich meine Nächsten geliebt oder nicht geliebt hat in dem Fall. Und wie es im Endeffekt dann so alles abläuft, das ist nicht meine Sache. Und wenn ich mir jetzt dann, also wenn ich das Ganze beziehe auf, wo möchte Gott mich in meinem Leben haben, dann weiß ich ja nicht, ob er sich vorstellt, ja, die oder der, die schicke ich in 20 Jahren als Missionare nach Simbabwe oder sowas. Oder ich glaube eher, die Missionare aus Simbabwe kommen wahrscheinlich dann so uns in 20 Jahren. Aber wer weiß. Oder als Missionare nach Nordkorea, keine Ahnung. Und weiß ich ja nicht. Ich weiß aber, dass in dem Moment, wo ich hier bin, mich anhand des offenbarten Willen Gottes, anhand dem, was Gott sagt, das mag er, das gefällt ihm, mich zu richten habe und wie ich mein Leben zu führen habe. Wenn ich also heute in die Arbeit gehe, dann weiß ich, ich soll das, was der Herr mir gerade gegeben hat, tun mit all meiner Macht. Ob ich das jetzt in 3 Jahren noch mache oder in 6 Monaten, das ist ihm überlassen. Aber in dem Moment habe ich so treu wie möglich zu sein. Genau. Oder wenn ich mir überlege, wen werde ich mal heiraten? Also wenn man 18, 20 ist und denkt, ja, jetzt komme ich dann in das Alter, wenn ich heiraten möchte. Wenn ich jetzt schauen möchte, was war der geheime Wille Gottes, was war Gottes Wille, dass ich heirate? Da kann ich ein Experiment machen, das kann ich nämlich nachvollziehen. Jetzt müsste ich nur was von meinen Wurstfingern runterkriegen. Da schaue ich nämlich in meinen Ehering und schaue auf den Namen, der da drin steht. Und da steht Kerstin. Das heißt, Gottes Wille war es, dass ich die Kerstin heirate. Zu der Zeit, wo wir aber noch nicht verheiratet waren, wussten wir das ja nicht. Wir wussten nur, wir haben gewisse Prinzipien anzuwenden, die die Bibel für die Partnerwahl vorgibt. Zum Beispiel, dass der Partner auch den Herrn kennen soll. Oder dass man als Vater seine Familie versorgen soll. Dass man als Frau eben dann auch sozusagen gut mit Kindern kann, um salopp zu formulieren. Und die Bibel gibt ja da einige Richtlinien dafür. Und nach diesen Maßstäben schaut man dann halt eben, wer passt da jetzt? Und im Nachhinein, wenn man dann geheiratet hat, stellt sich raus, es war der Wille Gottes, dass man diese Person geheiratet hat. Und in dieser Situation bist du dann deinem Ehepartner nach besten Kräften der beste Ehepartner. Das ist dann deine Aufgabe, die der Herr dir gegeben hat, weil du kannst ja nicht sagen, ja, schauen wir mal, vielleicht war es ja gar nicht Gottes Wille, sondern Gottes Wille ist es dann, dass du deinem Ehegelöbnis treu bist. Genauso wie du in der Arbeit, in der du im Moment bist, dein Bestes gibst. Wenn es dir nicht gefällt, Arbeit ist keine Ehe, du kannst sagen, ich suche mir einen anderen Job und dann versuchst du da dein Bestes zu geben. Aber all diese Dinge, die auch immer wieder was mit Dienen zu tun haben, zeigen uns, dass es gut ist, das Joch zu tragen, weil es uns ähnlicher wie Christus macht. So ein Prediger hat mal die Illustration gebracht, der hat dann so eine Wasserflasche, die wir hier haben, die könnte ich jetzt nicht zerquetschen, weil sie alle aus Glas sind, hat eine Plastikflasche genommen und hat gesagt, wenn Herausforderungen kommen im Leben, du bist wie die Flasche und wenn die Herausforderung dich quetscht, was kommt raus? Und er hat ganz salopp dann gesagt, kommt da Jesus raus oder kommt da Dreckbrühe raus? Und ich glaube, wie oft merken wir, wenn wir gegängelt werden so vom Leben, wie viel Dreckbrühe da noch aus uns rauskommt? Und ganz oft zeigen uns solche Situationen dann, wo wir noch zu wachsen haben. Wie wir Gottes Willen, uns zu heiligen, mehr entsprechen können. Dass wir wissen, da haben wir noch Baustellen. Und all das führt nicht dazu, dass wir verzweifeln sollen, sondern wir dürfen wirklich dankbar sein, weil er versprochen hat, dass das Werk, das er begonnen hat in uns, er auch zur Vollendung bringen wird. Dass der, von dem es in den Sprüchen heißt, in dem Gewandbausch wird das losgeworfen. Aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. Das heißt, sogar wenn du eine Münze flippst, kommt das raus, was Gott möchte. Und du als Christ hast das Recht, darauf zu vertrauen, dass Gott dich niemals allein lässt. Und egal, wo du gerade stehst, er bringt dich da auch durch. Und wenn du durch dieses Tal gehst, überleg dir, was kann ich gerade in dieser Situation lernen, um Gott nützlicher zu sein? Weil ich denke mir, wenn ich heute jetzt, wenn man mich hier vor 4, 5 Jahren in meiner Ausbildung hergestellt hätte, da wäre ich nicht bereit gewesen dafür. Nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, nicht genügend gelesen hätte, sondern weil einfach der Unterschied von dem Heiligungsprozess noch so gravierend war, dass man das euch hätte nicht antun können. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es so toll ist, also das will ich jetzt wirklich nicht sagen, aber so graduell gesehen, sagen wir es mal so, ich werde weniger zugemutet. Und manchmal zeigt Gott dir das dann erst, wo du hin sollst im Leben, wenn du bereit dafür bist. Und wenn du noch in diesem Tal steckst, ich glaube, in Jesaja wird es mal genannt, das Tal der Aussicht, also dieser Widerspruch in sich, dass du im Tal trotzdem die Aussicht hast, dass du darauf bauen kannst, dass selbst wenn du in diesem Tal bist, wo es eigentlich menschlich gesehen für dich jetzt irgendwie keine große Perspektive gibt, hast du Gott als deine ultimative Perspektive und du weißt, dass er, wie es dann heißt, zum Schluss in den Versen bei dem Text, den wir heute anschauen, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Und dieser Vers 33, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder, ist genau die Mitte des Buches. Das ist von 5 Kapiteln, im 3. Kapitel in der Mitte, Vers 33 von 66, also der Schreiber hat das so gewollt, denke ich, dass das genau der Punkt ist, auf den er raus wollte. Gott betrübt uns nicht aus Lust, er plagt uns nicht gerne, sondern er macht es, weil er uns heiligen möchte. Und Gott dürfen wir uns niemals vorstellen, wenn es uns gerade mal schlechter geht, wie so ein Kind, das vom Ameisenhaufen mit einer Lupe so einem Brennglas sitzt. So, mein Bruder und ich haben das mal gemacht, als wir 5 oder sowas waren, weil mein Bruder entdeckt hat, die quietschen ganz, wenn man Ameisen mit einer Lupe abfackelt. Und meine Mama kam dann, hat geschrien, ihr kommt in die Hölle. Und sie hatte ja auch recht, also ohne Jesus wäre das auch der Fall. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, dass er Spaß dran hat, wenn wir leiden. Sondern er plagt uns nicht aus Lust und er betrübt die Menschenkinder nicht gerne. Er macht es, weil er ein guter Vater ist, so wie wir haben gerade unser Baby das erste Mal gegen die erste Impfung irgendwie impfen lassen, gegen irgendwie 5 verschiedene Sachen oder sowas. Und sie hat furchtbar geweint, aber wir wissen, der Schmerz ist notwendig, weil sie eigentlich was viel Schlimmeres hätte sich einfangen können danach. Und wenn Gott uns Dinge in unser Leben schickt, die unangenehm sind, dann macht er das, weil er uns Christus ähnlicher machen möchte. Und er erbarmt sich so sehr, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir wissen, wie es in Römer 8 heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wenn du Jesus kennst, wenn du nach seinem Vorsatz berufen bist, wenn du dem Aufruf des Evangeliums gefolgt bist, dass du Buße getan hast, dein Glauben in Jesus allein gesetzt hast, dann darfst du heute und in die neue Woche gehen mit der Gewissheit, dass Gott dich liebt und alles, was dir passiert, von gebrochenen Beinen beim Schlittschuhlaufen bis totales Chaos auf der ganzen Welt, dir zum Guten mitwirkt. Ob das in dem Moment schön ist für dich, ist eine andere Frage, aber letzten Endes, aus der himmlischen Perspektive, wenn du einmal vor Gott stehst, wirst du selbst die Dinge, die du jetzt nicht einordnen kannst, weil oft können wir Dinge einordnen. Wir wissen, das war zu dem Zeitpunkt gut für später. Aber manchmal ist es nicht der Fall. Manchmal wissen wir, wow, das war jetzt wirklich furchtbar und ich habe keine Ahnung warum und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das irgendwie einordnen soll. Und manchmal lebt man sein Leben damit, ohne eine Antwort zu finden. Selbst diese Situation werden, wenn du vor Gott stehst, eines Tages auch aufgeklärt werden. Weil alle Dinge, nicht nur die Dinge, die wir jetzt verstehen, sondern alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und damit möchte ich euch in die Woche entlassen, dass ihr wisst, dass unser Gott uns liebt und gute Gedanken über jedes einzelne seiner Kinder hat und ihr sicher seid in seiner Hand, heute, morgen und alle Tage eures Lebens. Amen.